Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Du Schöpfer der Welt, unser Schöpfer, bist unser Retter geworden. Wir beten dich an. Vater, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns hier in Frieden und in Freiheit treffen dürfen. Dass wir in diesem Land die Freiheit haben, dich anzubeten, ohne Angst um unser Leben haben zu müssen. Vater, und jetzt denken wir an die Menschen, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Wir beten, dass du sie segnest, dass du bei ihnen bist und sie stärkst. Wir beten für die Feinde des Glaubens, dass du auch sie segnest, dass du auch ihnen begegnest, wie du einem Saulus begegnet bist, dass aus diesen Menschen ein Paulus wird. Wir beten, Heiliger Geist, dass du heute unsere Gemeinschaft in deine Hand nimmst, dass du unser gemeinsames Zusammensein weiter unter deine segnenden Hände stellst. Amen. Aufstehen, mein Junge, weck die Mutter ihren kleinen Jungen. Du musst zur Kirche. Er zieht sich die Decke nochmal über den Kopf. Ich mag dort nicht hin. Aber warum denn nicht? Der Gottesdienst dauert immer so lange, die Predigt langweilt alle und die Gemeindemitglieder mögen mich auch nicht und ignorieren mich auch ohnehin. Trotzdem meint die Mutter, du musst zum Gottesdienst gehen. Aber warum muss ich denn unbedingt hingehen, wenn ich doch gar nicht mag? Weil du der Pastor bist, sagt die Mutter. Ihr Lieben, mir ging es nicht so. Schön, nach dem Urlaub wieder da zu sein. Und jetzt geht's wieder richtig los. Und wir wollen als Gemeinde in eine neue Predigtreihe starten unter dem Thema die Welt umarmen. Die Welt umarmen. Dazu habe ich auch eine PowerPoint vorbereitet. Die Welt umarmen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass vorher noch immer wieder etwas passieren muss. In uns persönlich, aber auch bei uns in der Gemeinde. Wir wollen uns die Frage stellen, was Gott vorhat mit uns hier am Ort, auch mit jedem persönlich. Und hier und da kommen Menschen zu mir und sagen, ich bin so erschöpft. Ich habe im Moment gar keine Kraft dafür. Und mit diesem Hintergedanken habe ich mich auf diese Predigt heute vorbereitet. Und ich glaube, es wird nicht jetzt einfach eine Predigt sein, wo du eine Pille schluckst heute und dann gehst du tschakka los, sondern ich wünsche mir, dass du am Ende dieser Predigt vielleicht den ersten Schritt gegangen bist. Dass etwas Entscheidendes passiert ist in deinem Denken. Was ist die Absicht Gottes mit dir? Was ist die Absicht Gottes mit seiner Gemeinde? Darüber gibt es immer wieder sehr viele Sichtweisen, auch unter uns. Das ist manchmal der Grund für Frust in Gemeinde, für Streitigkeiten. Da ist manchmal so wenig Motivation, so wenig Vision. Woher kommt das? Warum ist das oft so zäh? Warum beten wir manchmal so wenig? Warum bezeugen wir Jesus so wenig? Und ich möchte einen Versuch, eine Antwort geben. Eine Antwort, die den Blick nach vorne nimmt. Ich glaube, dass wir eine Reformation brauchen, eine Erneuerung. Und das möchte ich tun anhand einer Geschichte, die ihr alle kennt. Selbst wenn du noch nie hier in diese Gemeinde gekommen bist, ich bin der festen Überzeugung, dass du diese Geschichte irgendwo hier schon mal gehört hast in dieser Welt, weil das eine der bekanntesten Geschichten der Bibel ist. Es geht darum, eine neue Ausrichtung zu bekommen anhand einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und dabei soll es darum gehen, einen neuen Blick auf Gott zu bekommen, das ist der erste Punkt, einen neuen Blick auf Sünde zu bekommen, das ist der zweite Punkt, und einen neuen Blick auf Gemeinde zu bekommen, das ist der dritte Punkt. Die Geschichte, und ich habe die heute ausnahmsweise mal nicht als Text vorbereitet, sondern einfach ein Bild. Und alle wissen dann, worum es geht. Jesus erzählt eine Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne, und ich lese es in Auszügen vor. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Der Sohn nimmt dann seinen Anteil und verprasst ihn in der Welt, geht zu den Huren, geht zu Saufpartys und landet am Ende am Schweinetrog. Der Ort, der das absolute Elend bedeutet. Und schließlich überlegt er sich und sagt, ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhne ein. Und mit diesen Worten, dem Gedanken geht er los zu seinem Vater Ich stelle mir so vor, er sagt das immer wieder. Ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel und bitte, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und so geht er los und kommt an und sein Vater sieht ihn von Ferne schon, rennt ihm entgegen und er sagt sein Sprüchlein. Und der Vater sagt, von wegen, schnell, bringt die besten Kleider im Haus her, zieht meinen Sohn an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. So weit, so gut. Und dann kommt der ältere Sohn vom Feld, hört diese Freudengeschreie, hört die Musik und fragt, was ist denn hier los? Und dann wird ihm gesagt, dein jüngerer Bruder ist wieder da. Und er wird zornig, heißt es dann dort. Ab Vers 28, da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Der ältere Sohn aber sagte, all die Jahre habe ich so schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Als Jesus diese Geschichte erzählt hat, da sind einige Leute innerlich zusammengezuckt. Und das möchte ich versuchen, heute zu beleuchten. Er hat die Pharisäer der damaligen Zeit vor seinem inneren Auge gehabt, hat seine Jünger um sich herum gehabt und erzählt dieses Gleichnis. Und ich glaube, dass Jesus, wie gesagt, einen neuen Blick auf Gott hier anbietet. Einen einzigartigen Blick auf Gott, Gott der Vater. Und da gibt es jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen, der jetzt mit dem christlichen Glauben noch nichts zu tun hat, so diese Widerstände gegen dieses patriarchalische Bild von Vater. Aber Jesus sagt hier, nein, schaut euch diesen Gott an. Ich stelle euch einen Gott vor, der anders ist. Auch in der damaligen Zeit war es unüblich, dass ein Vater seinem Sohn entgegenrennt. Dass er würdelos über den Weg dahin schwebt, seinem Sohn entgegen und in die Arme wirft. Das tut man nicht. Dass man ihn küsst, dass man ihn herzt. Das ist Gott, sagt Jesus. Habt das vor Augen. Viele Christen unter uns mögen vielleicht denken, ja, das ist ein langweiliges Thema, Gott, dass er unser Vater ist, weiß ich auch. Schon oft gehört. Ja, aber warum leben wir das so wenig? Ihr Lieben, es kommt nicht darauf an, was du hier weißt, sondern was du hier in deinem Herzen drin hast und woraus du lebst. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt lange Christ. Diese 30 Zentimeter vom Gehirn zum Herzen sind sehr weit oft. Man kann manchmal einen Marathon laufen. Das geht leichter, als diese 30 Zentimeter zu überwinden. Gott klagt an einer Stelle, mein Volk kommt um an Mangel aus Erkenntnis. Es geht darum, den Vater zu erkennen. Wir dürfen Gott Vater nennen. Viele Menschen beten zu Gott, auch Christen. Gott der Herr, Gott der Schöpfer, alles Mögliche. Aber wir dürfen und wir sollen Vater sagen. Jesus stellt das im Matthäus-Evangelium auch so vor. Wenn er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Und dann kommt das Vaterunser. Und wir denken ja bei dem Wort, wenn Jesus hier von den Heiden spricht, ja, das sind alles Gottlose. Das sind Leute, die haben mit Gott nichts zu tun gehabt. Die hat Jesus aber gar nicht vor Augen gehabt. In der damaligen Zeit gab es gar keine Heiden in diesem Sinne, die mit Gott nichts zu tun hatten. Jesus hat da Leute vor Augen, die ganz viel beten. Die ganz viele Gebete sprechen. Es kommt also nicht darauf an, wie viel du betest, sondern wie du betest. Und zu wem du betest, mit welcher Haltung. Warum ist dieses Vater so wichtig? Jesus hätte ja sagen können, Gott ist der Herr. Ja, das ist er, klar, gar keine Frage. Gott ist der Schöpfer, klar, auch gar keine Frage. Aber in dem Bild von Vater wird etwas deutlich, was in der Bibel immer wieder betont wird, nämlich, dass Gott sich für dich und für mich entschieden hat, egal wie du drauf bist. Die Bibel spricht von Adoption. Das ist eine rechtliche Entscheidung, wo sich die Eltern, in diesem Fall der Vater, rechtlich verbindlich für ein Kind entscheidet. Das kriegt das Kind vielleicht noch nicht mal mit. Also ob du dir noch in die Hose machst, ob du jeden Tag dreckig bist, nimmt dich nicht aus der Gegenwart dieses Vaters, dieser Mutter weg. Du kannst dir jeden Tag die Hose voll machen als Baby, als Kind vielleicht auch noch. Wenn dein Vater und deine Mutter dich adoptiert haben, dann bist du ihr Kind. Und so sieht Gott dich. Gott sagt ein bedingungsloses Ja zu dir als Mensch. Du bist geliebt, angenommen, egal wie du jetzt drauf bist. Deswegen ist das, glaube ich, so wichtig. Und ich glaube, dass wir in unserer Gemeinde häufig auch, wie die Heiden, versuchen durch viele Gebete Gott zu bearbeiten. Weil wir vielleicht Angst haben, dass wir es nicht richtig machen. Also beten wir mal lieber. Und wir haben dann die Erwartung, Gott muss ja jetzt auch unsere Gebete alle erhören. Wie oft bin ich selber enttäuscht gewesen, weil ich doch so gebetet habe. Weil wir doch so viele Gebete gebetet haben. Und Gott hat nicht auf meine Gebete gehört. Warum? Ich habe doch meinen Teil getan. Gott, warum tust du deinen Teil nicht? Und merkt ihr, wie schnell die Grenzen verschwimmen, dass es nicht mehr um eine Liebesbeziehung zum Vater geht, sondern um eine Beziehung zu einem Auftraggeber. Warum beten wir? Warum betest du, möchte ich dich fragen? Weil du etwas von Gott willst? Oder weil du Gott willst? Einige haben das Beten vielleicht sogar aufgegeben, weil sie denken, ja, das hat ja gar nichts, macht doch gar nichts, bringt doch nichts. Gott weiß es ja sowieso schon, was ich denke. Oder vielleicht, weil man denkt, ja, ich schaffe das schon auch irgendwie selber, ganz gut, ohne Gebet. Ihr Lieben, das Leben spricht lauter als das, was man manchmal so denkt. Was sagt dein Leben aus? Wie ist deine Beziehung zum Vater? Einige haben vielleicht sogar diesen Gedanken, mir geht es nicht gut, weil ich nicht genug gebetet habe. Ich habe nicht genug auf der einen Seite in die Waagschale geworfen, deswegen bin ich krank oder deswegen geht es mir so und so. Und da ist immer wieder dieses Leistungsdenken drin. Einige Schwestern und Brüder versinken in Schuld und Scham, weil sie denken, ihre Sünde würde so groß wiegen, dass Gott mit ihnen nichts mehr zu tun haben wollte. Und wieder ist dieses Waagschalendenken da. Jesus sagt, ich stelle euch meinen Vater vor. So ist mein Vater. Und ich möchte, dass ihr zu ihm eine Beziehung habt. Egal, wo du jetzt stehst. Komm einfach. Da geht es nicht um eine kühle Pflichterfüllung. Ihr Lieben, und wenn wir als Gemeinde den Weg gehen wollen zu den Menschen, wenn wir die Menschen umarmen wollen, dann geht es nicht darum, einfach nur, weil der Herr im Himmel irgendetwas gesagt hat und wir stehen jetzt stramm und müssen zu den Menschen gehen, weil wir sonst einen auf den Deckel kriegen. Es geht nicht um irgendwelche Pflichterfüllung mit einem kalten Herzen. So nach dem Motto, ja, Mission muss man ja auch noch machen. Evangelisation muss man ja auch noch machen. Ha, was man machen muss in der Gemeinde. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir alle selber, individuell, aber auch als Gemeinde in die Gegenwart des Vaters kommen. Dass unser Herz weich wird. Dass wir bewegt werden von seiner Liebe. Und diese Liebe bewegt uns dann, zu den Schwestern und Brüdern zu gehen, die ihn im Moment nicht mehr oder nicht in seiner Gegenwart sind. Ihr Lieben, ich sage das ganz bewusst. Ich bin der festen Überzeugung, in dieser Stadt gibt es noch Schwestern und Brüder, die Gott noch nicht kennen. Ich spreche da mit dem Blick nach vorne. Wir, wenn wir in der Gegenwart des Vaters waren, können nicht einfach sagen, ist mir egal. Wenn wir diese Liebe erfahren haben. Und darum kommen wir in seine Gegenwart. Und dort dürfen wir ihm dann auch unser Anliegen geben und beten, dass er sich unserer Situation annimmt, unserer Gemeindesituation, der Situation in unserem Land, der Situation in dieser Welt, deiner Gesundheit, deinen Finanzen, deiner Familie. Er erhört das gerne. Aber das ist der Grund, warum wir in seine Gegenwart kommen sollen. Wenn wir die Welt umarmen wollen, dann nur, wenn wir vorher von ihm umarmt worden sind. Wenn du müde geworden bist, wenn du die Vision verloren hast, wenn du Hoffnung und Träume verloren hast, dann lade ich dich ein, den Vater neu zu suchen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist, den Jesus auch seinen Jüngern und auch den Pharisäern der damaligen Zeit mitgeben wollte. Der zweite Punkt. Der erste Punkt war der neue Blick auf den Vater, auf Gott, den Vater. Der zweite Punkt, ein neuer Blick auf Sünde. Jesus beginnt dieses Beispiel mit dem jüngeren Sohn, und da wissen die Pharisäer damals und die Jünger wissen alle, na klar, das ist ein Sünder, der geht zu den Huren, der ist unzüchtig, der verprasst das Geld und seinem Vater und seine Mutter ehrt er auch überhaupt nicht. Also das wissen alle, klassisches Bild von Sünde. Am Ende sitzt er sogar bei den Schweinen. Für einen Juden der damaligen Zeit ein unreines Tier, mit dem man nichts zu tun haben will, als absolutes Symbol der Gottesferne. Aber dann kommt der ältere Bruder in den Blick. Und ich glaube, dass Jesus auch hier die Sünde der Gutmenschen uns vor Augen halten will. Auch den Frommen, auch dir und mir. Oder die vielen Menschen, die alles viel besser hinkriegen als ich. Ich bin Menschen begegnet, die gesagt haben, warum soll ich Christ werden? Ich bin viel besser als viele andere Menschen. Ich kriege alles gut hin. Und ich schaue in ihr Leben und sage, ja, die kriegen ihre Ehe besser hin. Die kriegen ihre Kindererziehung besser hin. Die sind freundlicher, netter, alles mögliche. Ihr kennt doch vielleicht auch solche Leute, aber das sind keine Christen. Wie funktioniert denn das? Soll es geben, oder? Menschen, die sagen, warum soll ich denn da mit Gott was zu tun haben? Und ihr Lieben, das spiegelt sich in der Antwort des jungen, des älteren Sohnes wider. Er sagt, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote noch nie übertreten. Und du hast mir noch nicht einmal einen Bock gegeben. Hier geht es wieder darum, dass Menschen sagen, durch ihr Gutsein, durch ihr Perfektsein haben wir einen Anspruch an Gott. Durch das Gutsein, die eigene Gerechtigkeit, haben wir einen Anspruch an Gott. So viele Jahre habe ich alles richtig gemacht. Ich habe keinen Punkt auf meiner Sündenliste, den mir Gott vergeben muss. Das ist das Denken der Pharisäer. Die anderen, ja, die. Ihr Lieben, ich glaube, Jesus will hier uns vor Augen führen, man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Einmal, indem man fett in die Sünde greift und sein Leben in der Gottesferne lebt. Oder indem man versucht, durch gute Werke, durch ganz viel Bibellesen, durch ganz viel Beten, durch ganz viel, ach, was bin ich doch toll, versucht, vor Gott gerecht dazustehen. Woran merken wir das? Dass wir eventuell auf der frommen Seite stehen? Das hat mit der Erwartung an Gott zu tun, glaube ich. Du musst mir doch jetzt den Segen geben, Gott. Ich habe doch alles gemacht. Warum bin ich noch krank? Ich habe doch alles gemacht, ich habe doch alle Gebete gebetet. Warum ist deine Gegenwart nicht so da oder was weiß ich, was man da denken kann? Warum ist das Problem noch in der Welt? Ich habe mich doch so angestrengt. Das heißt also, du musst etwas in die Waagschale werfen und Gott muss dann bitte so und so handeln. Und das ist der Versuch der frommen Seele, Gott zu manipulieren und Gott in eine gewisse Richtung zu drängen, wenn das die Herzenshaltung ist. Und ich glaube, die steckt manchmal stärker dahinter, hinter bestimmten Dingen, die wir tun, als uns das bewusst ist. Ihr Lieben, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich an einigen Stellen in meinem Leben gedacht, oh Mann, Gott, was waren eigentlich meine Motive? Warum habe ich das so und so gemacht? Ich möchte keinem zu nahe treten, aber das ist meine Betroffenheit bei diesem Thema. Dass ich mir die Frage stelle, warum tue ich bestimmte Dinge? Warum bin ich immer wieder frustriert, wenn meine Gebete unerhört bleiben? Weil ich denke, Gott, jetzt habe ich doch so lange dafür gebetet. Ich habe alles richtig gemacht. Du musst doch jetzt. Und dann entdecke ich den Pharisäer in mir. Wir neigen so sehr dazu, die Welt einzuteilen in Gut und Böse. Und ich glaube, dass Jesus das hier nicht mehr will. Du kannst von Gott wegrennen und deine Gaben verschwenden. Dein Geld, deine Gesundheit. Hast ja nichts davon selber dir angeeignet, nichts verdient. Und in der Gottesferne leben. Du kannst aber auch versuchen, nicht zu sündigen, ganz viel zu beten und die Bibel zu lesen und alles richtig zu machen. Und eigentlich ist dir das Schicksal deines Bruders, deiner Schwester, die Gott im Moment noch nicht kennt, ganz egal. Daran merkt man das nicht. Der kommt wieder und der freut sich nicht, dass sein Bruder wieder da ist. Ihr Lieben, wer von euch eine gute Beziehung zu seinen Geschwistern hat, der muss an dieser Stelle ins Fragen kommen. Ich habe eine Schwester. Wenn meine jüngere Schwester in die Welt gegangen wäre, hat sie zum Glück nicht gemacht. Aber wenn die so in die Welt gegangen wäre, wenn das eine Prostituierte geworden wäre oder was weiß ich was, und sie wäre wieder nach Hause gekommen, hey Leute, ich hätte mich gefreut. Und hier ist ein Bruder, dem ist das eiskalt egal. Der ist doch genervt, dass sein Erbe jetzt wieder drauf geht, weil sein Bruder, der bekommt nämlich jetzt einen Ring an den Finger, der bekommt ein Kleid an, der bekommt Sandalen an und wird wieder eingesetzt in die Sohnschaft. Aber wem gehört das Ganze denn? Ihm. Der Vater hat nämlich das Erbe aufgeteilt. Ein Drittel bekommt der jüngere Sohn und zwei Drittel bekommt der ältere Sohn. Das eine Drittel ist weg. Was ist noch da? Die zwei Drittel vom Älteren. Aber der kann sich nicht freuen, weil ihm geht es um seinen Anspruch. Religiöse Menschen sind Gott gehorsam, um etwas von Gott zu bekommen. Christen sind gehorsam, um Gott zu bekommen. Ein sicherer Weg, Jesus zu vermeiden, ist die Sünde zu vermeiden, um dann vor Gott gerecht dazustehen. Und ihr Lieben, wenn ich das so sage, dann meine ich damit nicht die herzliche Einladung zum fröhlichen Sündigen. Da würde mir Paulus auf die Finger hauen. Wer den Römerbrief kennt, der weiß, dass Paulus das auf keinen Fall meint. Aber ihr Lieben, lasst uns bitte nicht so viel damit beschäftigen, heilig zu sein und noch heiliger zu werden und so heilig zu sein, dass es uns in Ohren wieder rauskommt und wir vergessen die Welt. Wir vergessen unsere Schwestern und Brüder, die Christus noch nicht kennen. Und es ist das eigentlich mal ganz kalt egal. Es lässt uns kalt. Das meine ich. Warum gehorchst du Gott? Warum gehorchst du Gott? Ihr Lieben, das ist etwas, was in der Gemeinde immer wieder, wo wir in der Gemeinde in der Gefahr stehen, dass wir in ein Tun hineinkommen, was aber nicht mehr mit dem Herzen gedeckt ist. Das ist eine große Gefahr und das ist in der alten Kirche schon ein Problem gewesen. Jesus sagt in der Offenbarung an die Gemeinde Ephesus, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, dass sie Apostel sind und so weiter und so fort. Alles richtig gemacht, Gemeinde in Ephesus. Super! Und Jesus sagt dann, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ihr Lieben, wir können ganz schnell in das richtige Tun hineinkommen. Unser Herz wird kalt und wir kommen in die Distanz zum Vater, kommen in die Distanz zu Jesus. Diese Gefahr sehe ich hier sehr, sehr real. Warum kommen wir zu Gott? Aus Tradition? Warum sind wir gehorsam? Aus Pflichtbewusstsein? Weil man das als Christ so macht? Oder weil wir den Vater lieben? Weil wir umarmt worden sind von ihm? Und weil wir merken, boah, das tut meinem Vater im Himmel weh, wenn ich das tue? Und weil ich seine Liebe erlebt habe, deswegen lasse ich Dinge. Ihr Lieben, ich kann euch eins sagen, das ist ein leichterer Weg, mit Sünde im Leben umzugehen. Jesus sagt hier gewissermaßen, es gibt, wie gesagt, zwei Wege, sich vom Gott zu entfernen, vom Vater zu entfernen. Viel Sünde begehen und alles richtig zu machen, um Gott zu kontrollieren. Und ich glaube, beide müssen Buße tun. Das ist ja das Ende der Geschichte. Der Böse, der ist drin im Reich Gottes und der Gute, der alles richtig gemacht hat, kein Punkt auf seiner Sündenliste, ist draußen. Der Unterschied zwischen einem religiösen Menschen und einem Christen ist der, ein Christ tut auch Buße für die Gründe, warum er Dinge richtig gemacht hat. Ihr Lieben, ein Christ ist jemand, der auch Buße dafür tut, für die Gründe, warum man etwas richtig gemacht hat. Bei Gott sind wir willkommen, wenn wir in der demütigen Haltung kommen und sagen, Vater, ich kann es kaum glauben, dass du mich angenommen hast. Ich kann es kaum glauben, dass ich in deine Gegenwart kommen darf. Der ältere Bruder in dieser Geschichte, der war eiskalt, der hat gesagt, mein Besitz ist weg. Aber die Bibel malt uns einen anderen älteren Bruder vor Augen, der gesagt hat, ich verlasse den Besitz meines Vaters und ich gehe zu den Schweinen und ich suche einen Jan. Ich verlasse den Besitz meines Vaters und ich suche einen, kannst deinen Namen einsetzen. Und es kostet mich nicht irgendwie mein Erbe, sondern es kostet mich mein Leben. Das ist der wahre große Bruder. Ihr Lieben, ich wünsche uns, dass wir in der Gegenwart des Vaters, dass wir in diesem Erkennen unserer eigenen Bußbedürftigkeit vielleicht wieder neu Leidenschaft für Gott bekommen, neue Liebe bekommen zur Gemeinde und dass wir neu begeistert sind für die Möglichkeiten, die im Reich Gottes möglich sind. Ein letzter, dritter, kurzer Punkt, der neue Blick auf Gemeinde. Warum dann jetzt das Ganze? Warum Gemeinde? Wenn wir nur in der Gegenwart Gottes die Liebe bekommen, um die Welt zu umarmen, wenn wir die Hindernisse beseitigen, also das, was uns von Gott trennt, dann brauchen wir auch einen neuen Blick von Gemeinde. Es geht nämlich nicht darum, einfach nur Gemeinde zu bauen, damit dieses Haus voll wird. Es geht darum, dass die Ordnung im Haus wiederhergestellt wird, im Haus des Vaters. Der Vater möchte, dass die Söhne bei ihm sind. Er setzt seinen Sohn wieder ein, stellt die Ordnung wieder her. Der lässt ihn nicht in seinen schweinestinkenden Sachen da rumsitzen, sondern er zieht ihm neue Kleidung an, zieht ihm Sandalen an die Füße, gibt ihm einen neuen Ring oder den Ring. Die Ordnung wird wiederhergestellt, die Würde wird wiederhergestellt. Und das ist etwas, wozu wir als Instrument Gottes in dieser Welt gebraucht werden, dass das Reich Gottes wieder aufgerichtet wird. Dazu hat Jesus uns gerufen. Und dann hat man auch nicht mehr diese stressige Unterscheidung in geistlich und weltlich. So nach dem Motto, wenn du hier eine Stunde geistlich mich fromm anguckst, das ist geistlich. Und dann, wenn du wieder rausgehst, dann ist weltlich. Sondern diese Trennung gibt es nicht mehr. Wenn du dieses Gebäude verlässt, bist du hoffentlich ermutigt, deinen Vater zu suchen. Hast du tolle Menschen kennengelernt? Hast du mit ihnen heute Gemeinschaft gehabt? Hast Abendmahl gefeiert? Hast Gott angebetet? Hast Kraft getankt? Und dann geht's weiter. Dann gehst du wieder zurück in deine Familie und dort wird Gott sein Reich bauen, in deiner Familie. Dann will Gott sein Reich bauen in deinem Arbeitsplatz, in deinen Freundschaften, in deiner Nachbarschaft. Stell dir das doch mal vor, was da passiert, wenn du hier ermutigt wirst für das, was Gott in der Woche mit dir vorhat. Wo Gott dich gebrauchen will, um sein Reich zu bauen. Und dass du ganz konkret in seiner Kraft sein Reich bauen kannst. Als Gemeinde wollen wir uns auch die Frage stellen, wie wir das hier am Deelweg ganz konkret werden kann. Und da dürft ihr euch schon mal ganz dick den 1.11. in euren Terminkalender eintragen. Alle, die sich dieser Gemeinde zugehörig fühlen, dürfen dann mit dabei sein, wenn wir uns anfangen, die Fragen zu stellen, was hat Gott mit unserer Gemeinde hier vor Ort vor? Da wollen wir diesen Prozess starten. Ein externer Berater wird uns dabei unterstützen. Wenn du aber sagst, das ist im Moment überhaupt nicht für mich dran, ich bin so gestresst, ich habe keine Zeit, völlig okay. Dann komm hierher und feier die Gemeinschaft mit Gott und sei dir gewiss, da wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, baut Gott sein Reich durch dich. Und das ist okay. Dort, wo du bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, kommt das Reich Gottes. Amen.